Hallo liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Ich freue mich, euch heute zur ersten Folge dieser kleinen Special-Reihe Juweliere im Wandel begrüßen zu dürfen. In dieser Special-Reihe behandeln wir das Thema Juweliere im Wandel. Das bedeutet unter anderem, wie müssen sich Juweliere heutzutage verhalten? Dieses leicht angestaubte Klischee, das ja viele noch so mit Uhren und Luxuswaren in Verbindung bringen, wie kann man das abstreifen? Welche Kauferlebnisse sind gerade für Einsteiger wichtig, um, ich nenne es mal, am Ball zu bleiben, weiter sich für das Thema zu interessieren? Was muss da ein moderner Juwelier bieten? Welche Beratungsmöglichkeiten gibt es? Welche Formen von echter Kundenbindung gibt es auch? Und was erwarten wir uns von solchen Juwelieren und wie sollten sie sich einfach präsentieren und aufstellen? Dieses Thema behandle ich heute in dieser Folge mit Florian. Florian ist auch bekannt als Flomp89. Er ist Uhren- und Lifestyle-YouTuber, Blogger und Instagrammer. Gemeinsam mit ihm sehe ich das Thema aus dem Auge des Käufers und versuche euch darzulegen, wie wir das Ganze sehen. Bleibt dran, ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, euer Daniel. Hallo liebe Uhrenfreunde, ich freue mich, dass ich euch wieder zu einer neuen Folge Passion for Watches Germany begrüßen darf. Heute, wie schon im Intro angekündigt, habe ich einen besonderen Gast bei mir und zwar Blogger, YouTuber und Uhren, ja, Suchti wie ich und hoffentlich ihr auch bald, Florian Bach. Hallo Florian.
Hi, hallo und Uhrensuchti trifft es sehr, sehr gut.
Da habe ich dich gut beschrieben, wie du vielleicht auch gesehen hast, in Instagram auch dementsprechend angekündigt. Uhrensuchti ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, um hier mit dabei zu sein und das Thema auch, wie manche behaupten, aushalten zu
müssen. Ja, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, ein bisschen was damit zu tun zu haben, ja, auf jeden Fall.
Absolut richtig. Florian, du machst YouTube im Bereich Uhren und Lifestyle, hast einen eigenen Blog. Für die, die dich noch nicht kennen, du bist überall zu finden unter dem spannenden Namen Flomp89. Vielleicht kannst du auch dazu mal noch was sagen und mal kurz den Zuschauern beziehungsweise eher Zuhörern sagen, wer du bist und wie du zu dem ganzen Thema
gekommen bist. Sehr, sehr gerne. Also ich bin der Flo, bin wie schon gesagt auf YouTube unter Flomp89 Watches and More unterwegs. Mein Blog findet man unter www.flomp89.de. Ja, und dieses Flomp, ich habe mehrere Vornamen, ist daraus zusammengesetzt und das gab es schon lange, bevor ich irgendwas mit Uhren zu tun hatte. Ich war dann schlichtweg bei Instagram so ein bisschen aktiv, auch da unter mittlerweile Flomp89 Watches and More. Und dann wurde irgendwie aus dem anfangs Mode-Content immer mehr Uhren-Content. Und dann tauchte ich beim Uhrenratgeber, bei Markus auf, im Rahmen der Uronkels, der Talkshow, die wir da, ich glaube, als erstes deutsches Uhren-Talk-Format ins Leben gerufen haben. Ja, und dann haben immer mehr Leute, wenn sie mich mal erkannt haben, gesagt, ja, hallo Flomp, du bist doch der Flomp und hallo Flompi und überall. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, das hat jetzt zwar nicht direkt was mit Uhren zu tun, aber es scheint anzukommen und den Leuten bleibt es im Kopf, dann bin ich halt der Flomp. Und so kam der Name. Wie ich zu Uhren gekommen bin, wolltest du ja noch wissen.
Das ist, ganz gerne.
Ja, im Prinzip, Uhren fand ich schon immer gut. Es gab diese legendären Kinder-Flickflacks. Das war auch meine erste Uhr tatsächlich damals als so, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre alter Steppke. Danach wurden es dann die coolen Casios und G-Shock und Schlag mich tot, die ganzen Digitalgeschichten. Und dann bin ich über eine italienische Marke, nannte sich Lockman, mit Automatikwerken, mehr weiß ich darüber gar nicht mehr, dann so in die Welt der mechanischen Uhren so ein bisschen reingerutscht. Hab dann noch einen Freund kennengelernt, mit dem ich auch nach wie vor gut befreundet bin, der selber auch in der Uhrenbranche mittlerweile Fuß gefasst hat und arbeitet. Wir haben zusammen studiert damals und ja, dann schaukelte sich das immer weiter hoch, bis ich dann mit einer Breitling Crosswind am Stahlband so meine erste Luxusuhr hatte. Ja, und der Rest nahm dann überhand und jetzt ist es so mein halbes Leben gefühlt.
Ja, irgendwann piekst man sich als erstes mit der Nadel und dann hängt man
So
am
sieht's
Tropf.
aus,
Ne? Ja, also Ich glaube, da sind alle, die sich mit Uhren, ich sag mal, nachhaltig beschäftigen und viele meiner Zuhörer doch sehr ähnlich und sicherlich auch bei dir in dem Fall die Zuschauer auf YouTube. Da habe ich natürlich auch schon einige Videos von dir gesehen, auch wie du erwähnt, Uronkels mit dem Uhrenratgeber. Also ich glaube, in Deutschland muss man den Uhrenratgeber kennen, wenn man sich mit Uhren beschäftigt. Spätestens dann stößt man auch auf dich, würde ich mal
Ja.
sagen. Allein schon von der Zusammenarbeit mit ihm. Da gibt es ja einiges, habe ich schon gesehen. Ihr habt auch ein paar Live-Videos gemacht in letztes Jahr
Das
oder dieses Jahr.
war
Ich weiß
dieses
nicht mehr.
Jahr garantiert keine Langeweile. Das war in der Quarantäne-Lockdown-Zeit.
Ah ja, ganz genau. Stimmt, so hieß das. Ich wusste, es hat einen einprägsamen
Ja.
Namen, genau. Ja, super. Zu dir, YouTube und Blog, das vereinbart sich gut oder wie bist du auf den Blog gekommen? Das würde mich mal
Ich
interessieren.
bin Geisteswissenschaftler. Im juristischen Bereich habe ich mich damals ausbilden lassen bzw. studiert. Und mir liegt Technik nicht sonderlich. Das heißt, bei YouTube ist es nach wie vor und war es auch für mich relativ anstrengend, die technischen Gegebenheiten so zu machen, dass ich ein annehmbares Produkt transportieren kann. Also ich habe Input, das ich gern vermitteln möchte. Ich habe Infos, die ich gern vermitteln möchte. Und das Medium Video dazu ist für mich das Dynamischste und das Beste, fällt mir aber persönlich allein aufgrund des technischen Aspekts am schwersten. Und das plus die Tatsache, dass ich mich nicht von einer Plattform alleine abhängig machen möchte, hat mich eben dazu gebracht, meine eigene Homepage ins Leben zu rufen. Dazu, dann ist es ja so eine Art Social Media Beratung, die da auch angeboten wird. Und das Herzstück des Ganzen ist eben der Blog, wo ich einmal in der Woche dann schriftlich, das ist so meine Art, meine Lieblingsart, mich zu äußern, schriftlich im Prinzip ja, Beiträge liefern kann. Buch ist ja auch geplant, dann vertrieben über die Homepage. Das ist im Prinzip die logische Fortsetzung dessen.
Das stimmt. Dann wird wie sagt man, der Kreis schließt sich sozusagen. YouTube für alle, die es visuell mögen, der Blog für alle, die sich eher schriftlich damit auseinandersetzen möchten und ein Buch für die, die gerne mal noch dazu
Genau,
schmökern, ne?
sozusagen. Ziel ist im Prinzip so eine 360-Grad, Produktplatzierung in dem Sinne, dass jeder das für sich praktischste Medium raussuchen kann. Die Podcast-Schiene überlasse ich dann Profis wie dir.
Dankeschön. Das nehme ich beim Wort. Ja, ich lade dich lieber öfters mal ein, bevor du hier mit einem eigenen Podcast voll
Irgendwann wird es zu viel. Also das
durchstartest.
ist jetzt zumindest nicht in absehbarer Zeit geplant.
Alles klar. Super. Die Links zu deinem YouTube-Channel beziehungsweise zu deinem Blog, die packe ich auch in die Beschreibung von dem Podcast hier, von dieser Podcast-Folge. Dann können die Zuhörer mal, die dich noch nicht kennen natürlich, können da ganz einfach dann hinfinden und sich mal das Ganze sozusagen live anschauen.
Perfekt, das klingt doch gut.
Unser heutiges Thema, für was ich dich hier eingeladen habe und was wir im Vorfeld schon ein bisschen besprochen haben, ist ja Juweliere an sich, beziehungsweise Juweliere im Wandel, Juweliere, die Zukunft der, ja, Konzessionäre, der Verkäufer von Uhren, wie man es auch immer nennen möchte an dieser Stelle. Es tut sich sehr viel durch Corona, es ist aber auch generell, wir reden in der Industrie von Industrie 4.0, die Gesellschaft wandelt sich und Co. Und da ist es natürlich auch einfach mal spannend, darüber zu sprechen, was das für Uhrenliebhaber bedeutet, für Uhrenfreunde wie ja, dich und mich. Und was das mit Kauferlebnissen macht, die ja zum Kauf von Luxusuhren, ich setze ein Fragezeichen dahinter, wohl auch dazugehört. Und das Thema möchten wir uns heute ja mal gemeinsam anschauen. Das führt mich zunächst mal zu der Frage, du hast vorhin schon gesagt, die erste Luxusuhr war die Breitling
Genau.
Crosswind, wenn ich das so richtig weiß. Wie hast du die oder beziehungsweise wo hast du die damals
Das
gekauft?
war damals tatsächlich so ein ja, Himmelfahrtskommando, relativ wenig Know-how noch und dann erstmal bei eBay reingeguckt. Zum Glück bin ich da damals auf einen seriösen Händler gestoßen, mit dem ich tatsächlich auch nach wie vor nach einer längeren Pause noch Kontakt habe. Und da wurde ich dann fündig und habe verzichtet sozusagen zugunsten des Preises auf das Kauferlebnis vor Ort und habe die mir bei einem Gebrauchtuhrenhändler über eBay bestellt.
Okay, also ja, quasi fast wie wir ja, das Thema so angehen, online.
Richtig, richtig.
Passt ja eigentlich sogar richtig gut ins Bild. Also eBay auf jeden Fall eine Quelle für Gebrauchtuhren, neben einigen anderen. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, Gebrauchtuhrenkauf. Gibt es ja auch direkt Seiten dazu, wie Chrono24, ProNext und so weiter, wo man dann, sag mal, auf der doch sehr sicheren Seite Uhren kaufen kann. Und was steigen wir mal in den Kauf ein vor Ort? Was war deine erste Uhr, die du beim Juwelier vor Ort gekauft
Das
hast?
muss ich überlegen. Soweit ich weiß, war das damals waren das halt die noch nicht, ich sag mal, Luxusuhren, diese Lockman-Geschichten, diese italienischen Hersteller. Die hatte ich beim Juwelier gekauft, dann lange nicht. Dann die Breitling bei eBay und dann tatsächlich eine Tudor Black bei Heritage, die Bronze-Version. Die habe ich damals bei einem lokalen
Ah.
Juwelier bei mir in der Nähe gekauft. Ja.
Sehr schön, ja. Auf jeden Fall eine tolle Uhr für den ersten Kauf vor Ort, würde ich mal sagen, in der Hinsicht, also im Luxusbereich. Magst du mal beschreiben, wie der Kauf für dich abgelaufen ist? Wie war das damals? So viele haben ja die Ehrfurcht, oh Gott, ich kann ja nicht bei einem Juwelier, der hier Uhren für 8.000, 9.000 im Schaufenster hat, so reinmarschieren und einfach, wie Frauen das oftmals gerne machen beim Shoppen, mal gucken gehen, ne? Sorry,
Ja,
Frauen an
sorry.
dieser Stelle. aber diesen Satz höre ich sehr
Ja, ich
oft.
kenn's, ich kenn's.
Ihr Männer gehen ja dann doch lieber eher mal gucken beim Juwelier oder beim Autohaus um die Ecke. Das sind ja wahrscheinlich nicht viel besser. Aber wie war das für dich? War das damals eine Hürde zu sagen, ich gehe da rein? Oder du warst sicher, ich kaufe, also lasst mich rein auf gut Deutsch.
Ich hole mal ein ganz bisschen aus, weil ich muss was vorschieben. Bei mir war es so, ich habe bei einer Kette gekauft, bei einer Juwelierskette, und ich war davor schon mal bei einer dieser Niederlassungen. Nicht bei der ich gekauft habe, sondern bei einer anderen derselben Kette. Und ich bin da reinmarschiert. Das ist jetzt, wir reden von einem Zeithorizont, das ist her, boah, irgendwas zwischen 8 und 10 Jahren wahrscheinlich. Ich habe ein schlechtes Zeitgefühl, lassen wir es einfach mal 7 sein. Auf jeden Fall einige Jahre her. Damals einfach spontan da rein. Ich habe mich für eine Uhr interessiert, die ich mir einfach nur einmal anschauen wollte und kannte bereits Leute, die im Uhrenbusiness waren. Also hatte so ein Grund-Know-how hatte ich und bin da reinmarschiert und hatte Kapuzenpulli an, Jeans, Rucksack auf. Ich kam halt gerade von der Uni damals und wurde extremst von oben herab behandelt. Also so richtig, ich würde schon sagen, richtig ekelhaft. So nach dem Motto: Du bist noch jung, du hast sicher eh nicht das Geld, um dir irgendeine Uhr zu kaufen, und eigentlich ist mir auch meine Zeit zu schade, um dich jetzt zu beraten. So kam es mir vor. Das war natürlich ein ziemlicher Dämpfer, und ich habe mir eigentlich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das gebe ich mir nicht mehr. Und bin dann sagen wir mal, in die Kreise der Gebrauchtuhrenkäufe wieder eingetaucht, wo ich mich nach wie vor, muss ich dazu sagen, auch sehr wohl fühle. Ich habe da auch mittlerweile ein gutes Netzwerk und komme da recht schnell an die Uhren, die ich möchte. Irgendwann habe ich dann gesagt, komm, das kann es ja nicht sein. Diese Black Bay, die hätte ich gerne und die hätte ich gerne neu, weil Bronze ja so einen Alterungsprozess durchläuft. Den würde ich gerne von Anfang an miterleben. Und dann bin ich aber auch relativ, ja, schmerzbefreit da rein. Also ich hatte da keine großen Hemmungen. Ich kaufe auch gerne mal Klamotten, die jetzt vielleicht, die man zur Luxusriege dazu verordnen könnte. Das ist ja immer Ansichtssache, wie man das dann sieht, ab wo Luxus anfängt, wo Luxus aufhört. Und von daher waren da die Hemmungen recht gering und ich habe mich da eigentlich recht wohl gefühlt in dieser anderen Filiale und habe da auch dann mich gut behandelt gefühlt tatsächlich. Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr schön. Also da kann ich sehr gut anknüpfen. Ich weiß noch damals auf dem Weg von meiner Schule zur Bushaltestelle lag direkt neben der Bushaltestelle ein ja, alteingesessener Juwelier irgendwas, wie da immer schön an der Tür steht, 1800 noch was. Und die Schaufenster voll mit Longines, Chrono Swiss, Breitling und Co. Und da ist man als Schüler, gerade wenn man schon dieses Interesse für Uhren hat, immer so ein bisschen drumherum geschlichen und dachte, da reingehen, das kann ich nicht bringen. Ne? Und ja, irgendwann dann so zu Beginn der Ausbildung das erste eigene Geld dann verdient und dann war es soweit, ich bin rein und hatte ein ähnliches Erlebnis. Allein vom Alter her wurde mir wohl nicht zugetraut, dass ich mich A für Uhren interessieren könnte. Also ich sag mir, was jetzt über den üblichen Modegebrauch wie Diesel und Co. hinausgeht. Und B, dass ich vielleicht auch das Geld auf der Seite habe, mir eine Uhr zu kaufen. Und das hat mich dann tatsächlich so von der Behandlung erstmal so abgeschreckt, dass ich nicht gekauft habe und gegangen bin. Und also da kann ich so ein bisschen bestätigen, was du so in der Richtung empfunden hast. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen rausgestellt, was wie es auf jeden Fall nicht sein sollte. Was war denn dein bisher bestes Kauferlebnis bei einer Uhr?
Das war tatsächlich bei Hublot in einer Boutique, in einer Monobrand-Boutique von Hublot betrieben. Das war das Beste, weil das Erlebnis im Prinzip dort. Ich will jetzt keine Werbung machen. Jeder weiß, dass ich Hublot sehr gerne mag, aber das sind jetzt Tatsachen, die ich beschildere. Also das hat nichts mit mir als Person zu tun. Das Erlebnis dort hat im Prinzip nicht aufgehört. Also ich habe eine Uhr dort gekauft, eines der bei Hublot eher niedrigpreisigeren Uhren. Das war eine Classic Fusion. Und für Hublot-Verhältnisse ist das Einstieg. Und aufgrund dessen hat man mich, nachdem in der Boutique alles sehr, sehr nett war, dann auch mal zu Events eingeladen, beispielsweise. Einfach, hier hast du Zeit, wir feiern da und da eine Party, wir stellen ein paar Uhren aus, es gab Getränke, es gab ein Rahmenprogramm und man ist einfach in Kontakt geblieben und hatte immer wieder auf den Kauf zurückzuführende Erlebnisse, die dann wiederum bei mir auch irgendwann zum nächsten Kauf geführt hat, was natürlich auch Sinn macht für die Leute, weil von irgendwas muss man erleben und nur Veranstaltungen aus Jux und Dollerei macht halt auch keiner. Aber so war das eine Win-Win-Situation für beide, weil man sich willkommen fühlt, sowohl im Laden als auch außerhalb dessen und derjenige, der eben die Uhren verkauft, auch seinen Profit macht. Also im Prinzip für beide Seiten gut. Und es ist tatsächlich bei der Hublot-Boutique so, dass ich von einem Teil der Mitarbeiter auch die Handynummern habe und man auch mal im Alltag einfach ganz normal schreibt, wie geht's dir, was machst du, wie war der Urlaub? Und das finde ich klasse.
Das ist absolut nachvollziehbar. Also da beschreibst du ja auch schon so einen Ticken weit, wie du dir auch einen guten Juwelier vorstellst. Das sehe ich richtig,
Genau,
ne?
also ich kann dir ein Paradebeispiel tatsächlich sagen, was ich echt, echt klasse fand. Wir hatten in der Familie einen Geburtstag und das hatte ich bei meinem damaligen Stammkonzessionär, also jetzt nicht bei der Hublot-Boutique, sondern bei einem Multibrand-Konzessionär erzählt. Und ich habe auch fallen lassen, wo wir diesen Geburtstag feiern. Das war in einem Hotel mit Übernachtung. Und am nächsten Morgen stand dann tatsächlich, ohne dass wir davon wussten, ein Reserviertschild auf einem Tisch mit unserem Namen und es war ein Riesenblumenstrauß da von dem Konzessionär, von unserem Ansprechpartner dort, der einfach nur alles Gute wünschen wollte und so eine kleine Aufmerksamkeit schicken wollte. Das war klasse, das war echt super.
Sowas, wie nennt man das im Vertrieb, Service-Momente
Ja.
kreieren, ja? Also das ist natürlich sicherlich schon ganz, ganz weit oben im Level angesiedelt und sicherlich weit über dem Standard eines normalen Juweliers. Aber das ist natürlich je nach Produktuhr sozusagen und auch nach Marke, die man als Konzessionär vertreibt, sicherlich auch heute absolut notwendig. Wir sehen das ja auch im Bereich der Automobilkonzerne. Ab einem gewissen Segment legt man sich doch ganz anders ins Zeug mit Kunden, organisiert Kundenfeste und achtet auf Geburtstage und Co. als, ich sag jetzt mal, im günstigeren Segment. Meinst du, dass, ja, das Wort fand ich jetzt ganz gut, der Service-Moment, dass der abhängig ist von dem, ja, Preisverhältnis eines Konzessionärs, also gut Deutsch von der
Ich
Uhrenmarke?
glaube, das sind zwei Dinge, die reinspielen. Zum einen tatsächlich der persönliche Kontakt zu dem jeweiligen Ansprechpartner, weil ich erinnere daran, selbiges Unternehmen, wo ein Mitarbeiter uns den Blumenstrauß geschickt hat, hat mich davor sehr, sehr schlecht behandelt. Das waren das gleiche Unternehmen, gleiche Stadt, nur zwei verschiedene Filialen und zwei verschiedene Ansprechpartner. Also glaube ich, kommt es sehr, sehr krass darauf an, mit wem habe ich zu tun und bin ich mit dem auf einem Level, komme ich mit dem gut klar, funkt es, wie man so schön sagt. Und zum anderen ist es, glaube ich, tatsächlich fast selbstverständlich, dass wenn die Preise höher sind, die man zahlen muss, um gewisse Produkte zu haben, dann muss auch das drumherum anders sein. Weil beispielsweise Hublot kriege ich auf dem Graumarkt mit einem Abschlag von 20, 30, 40% teilweise. Wenn ich dann bereit bin, den vollen Listenpreis zu zahlen in der Boutique, dann muss dann einfach auch so sein, dass der Service so gut wie irgendwie möglich ist. Und das ist, finde ich, bei allen Luxusprodukten so. Denn Luxus, egal wie man ihn jetzt definiert, für jeden ist das ja anders, was Luxus ist, ist ja was, was eigentlich unnötig ist. Also ich kann die Uhrzeit auch vom Handy ablesen und dann habe ich sie präziser meistens als auf einer mechanischen Armbanduhr. Und wenn ich für was bereit bin, mehr Geld auszugeben, und das ist ja rein Emotion gesteuert, dann finde ich, müssen diese Emotionen eben auch von meinem Gegenüber, in dem Falle vom Verkäufer, aufgefangen werden und in gewissem Sinne belohnt werden. Das ist alles Emotion, das ist ja absolut nicht notwendig.
Das stimmt, ja. Das heißt also, ab einem bestimmten Wert, der natürlich für jeden anders definiert ist, aber ich denke, da sind wir uns klar, dass es eben einfach Marken gibt, die Luxus ausstrahlen, Hublot, natürlich Rolex und ja, Patek, AP und so weiter und so fort. Wenn man sich eine solche Uhr kauft, kauft man sich gewissermaßen auch ein Lifestyle, ja, oder verkörpert einen Lifestyle. Und den möchte man natürlich auch beim Kauf leben. So würde ich das mal beschreiben. Siehst du das ähnlich oder denkst du, dass ja, wie man lebt und sich fühlt, unabhängig von der Uhr ist, die man kauft?
Aber wir müssen klar darüber sein, guter Service muss immer passen, egal wie günstig oder teuer ein Produkt ist. Man muss angemessen, nett, freundlich behandelt werden. Das ist vollkommen egal, ob ich eine 10 € Quarzuhr irgendwo kaufe oder ob ich eine 100 € Seiko irgendwo kaufe. Einfach ein normaler, freundlicher Service. Diese ganzen Sachen wie jetzt mal ein Champagner hier, mal ein Blumenstrauß da, das finde ich, ist tatsächlich zu erwarten ab einem gewissen Luxusniveau, ist aber jetzt nichts, was unbedingt sein müsste bei einem in Anführungszeichen normalen Einkauf. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr schade finde, da können die Juweliere noch nicht mal was für, ist eben die Politik, die Rolex fährt, dass man da im Prinzip als Bittsteller sich hinstellt und sagt, gebt mir bitte eine Uhr, ich bin bereit, euch x-tausende Euro zu geben. Und dann muss man im Worst Case noch 1, 2, 3 Jahre warten. Also das hält mich zum Beispiel, selbst wenn ich es mir dann irgendwann wieder leisten könnte, davon ab, eine entsprechende Uhr mitzuholen. Da würde ich mir 10-mal lieber irgendeine andere Marke holen, beispielsweise eine Omega, eine nicht limitierte, eine gut verfügbare, als mich da wie so ein Bittsteller hinstellen zu lassen. Also ich finde, es spielt tatsächlich eine Rolle, wie in welchem Raum bewege ich mich? Ist es ein wirklicher Luxusartikel oder nicht? Und dann ist es natürlich auch eine Frage des Lifestyles. Also wenn wir jetzt bei Hublot beispielsweise bleiben, das spricht ja ganz andere Kunden an als eine Lange. Und wenn ich jetzt lange Kunden auf ein Hublot-Event packe, ist wahrscheinlich der Querschnitt oder der Durchschnitt vielmehr eher fehl am Platz, genauso wie es andersrum wäre. Also es muss schon abgestimmt auf die jeweilige Käuferschaft auch der entsprechende Service geboten werden. Das kann man, denke ich, nicht pauschal abhandeln.
Das stimmt. Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was Lange ist, wir reden hier von A. Lange und Söhne, eine deutsche Marke, aber dazu gibt es demnächst noch eine Folge mit der Übersicht zu deutschen Marken, daher ein sehr gutes Stichwort.
Ungeplant, aber gute Überleitung, oder?
Ganz genau, absolut richtig, so muss das sein. Ganz ungeskriptet hier.
Genau.
Ja, also klar, A. Lange und Söhne, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Kundenklientel, einfach auch vom Design, als jetzt eine Hublot. Ich habe mir gerade vorhin, habe ich auf Instagram noch gesehen, die Hublot-Variante für den Golfplatz sozusagen. Ich meine, das ist ja dann nichts mehr Zurückhaltendes, das kann man,
Nein,
glaube ich, schon so
nein, nein, das ist in
sagen.
your face, ja.
Genau, gerade die grüne Version, die, ja, die zeigt dann schon, hier bin ich und wo bist du, ja. Aber nee, also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Man muss das klar differenzieren. Natürlich ist für jeden Luxus ganz anders definierbar. Natürlich ist es für manchen Luxus, sich eine Uhr für 500 € zu kaufen. Dann ist es sicherlich schwieriger in ja, dieses Gefühl komplett vermittelt zu kriegen, wie wenn du dir eine Uhr für 20.000 kaufst, weil er vielleicht auch der Juwelier und die Marke selbst einen anderen Anspruch hat. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, freundlich muss man sein, wenn man verkaufen möchte. Aber ich finde, in dem Moment, wo man etwas verkauft, was man nicht braucht, da gibt es viele Sachen, du hast es ja schön erklärt, muss ich dem Kunden immer einen Ticken mehr bieten als einfach nur verkaufen. Und sei es das eine banale Serviceleistung, die mit dabei ist, oder einfach ein nettes Gespräch drumherum, einfach auf den Kunden eingehen. Da sind wir auch dann schon direkt weiter und tiefer im Thema drin. Juweliere im Wandel war so die Headline des heutigen Tages. Was wir gut finden bei Juwelieren, beziehungsweise was wir nicht mögen, haben wir schon etwas herausgestellt. Was findest du besonders spannend an der heutigen Zeit? Ich sag mal, großes Stichwort, auch Industrie 4.0, auch Corona, nicht jeder kann irgendwo ins Geschäft gehen. Hast du in letzter Zeit spannende, ich sag mal, ja, Juweliermodelle, möchte ich es mal nennen, beobachtet oder am Markt gesehen, wo du sagst, das finde ich gut, dass das ein Juwelier heutzutage so macht oder vielleicht da muss er hin?
Tatsächlich, wenn wir jetzt vom klassischen Juwelier, also sprich Konzessionär reden, habe ich da nicht allzu viel gesehen. Was auffällt, ist natürlich, dass auch diese Art des Geschäftsmodells langsam begreift, dass Social Media, egal in welcher Ausprägung, sei es Instagram, YouTube, Podcast oder sonst irgendwas, ein wichtiges Thema ist. Und gerade auch in Zeiten von Corona, wo eben ein Shutdown auch mal stattfindet und man eben anders die Leute nicht mehr erreicht, notwendig ist. Was ich jetzt immer mehr beobachte, ist, dass eben auch Druck ausgeübt wird von Herstellern, die einfach Monobrand-Boutiquen machen, die vielleicht auch direkt ab Werk verkaufen. Beispielsweise Sinn macht das ja. Und da hatte ich bei Formex was ganz Spannendes gesehen, was ich mir in der Form auch für jeden Juwelier eigentlich vorstellen könnte, mit geringem Aufwand. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ich will mich nicht 100% drauf festnageln lassen, aber ich meine, dem Newsletter entnommen zu haben, dass man jetzt so im Prinzip 15 Minuten ein Gespräch mit dem Raphael, dem CEO von Formex, über Videokonferenz schalten kann und dort eben gesagt kriegt, welche Uhr welche Vorteile hat und was vielleicht das passende Modell wäre. Das macht ja Altair, um dann zu einem Konzessionär den Bogen zu schlagen, teilweise auch. Ich meine, da gibt es so eine Art Fragebogen, den man ausfüllt und dann kriegt man Vorschläge für Uhren, die vielleicht zu einem passen. Sowas finde ich, hat Zukunft und sollte noch weiter ausgebaut werden, wobei ich nicht glaube, dass es das Kauferlebnis als solches ablöst, weil du hast natürlich trotzdem ein nüchterneres Kauferlebnis zum selben Preis, wie wenn du in den Laden gehen würdest, wo halt ein bisschen Bohai gemacht wird, wenn man denn darauf steht. Das muss man natürlich auch wollen.
Das stimmt absolut. Ja, da spricht sowas Interessantes an. Also diese Thematik der Online-Beratung, beispielsweise auch Videoberatung, habe ich neulich gesehen, dass man sich wirklich da, ja, der Berater, der Konzessionär, setzt sich dann wirklich mit dem Kunden zusammen über eine App und zeigt ihm die Uhren direkt, die am Handgelenk. Das ist ja was ganz anderes wie auf dem Online-Formular beim jeweiligen Juwelier auf dessen Shopseite und spricht mit dem Kunden, der sie dann im Anschluss online bestellen kann. Das ist, ersetzt absolut nicht ein Kauferlebnis vor Ort, da gebe ich dir vollkommen recht, ist aber der Zeit sehr zugewandt und das Beispiel jetzt gerade mit Formex, ich meine, mit Raphael sprichst du ja letzten Endes den CEO von Formex an, niemand geringeren und das musst du erst mal bieten können und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass jetzt Formex sich auch nicht im Bereich von Hublot und Co. bewegt. Also wir sind hier doch relativ in einem guten Einsteigerbereich von Uhren unterwegs und kriegen trotzdem schon eine solche Nähe geboten, die du normal eher von anderen Marken erwartest.
Ja, genau. Das kann man genauso auf den Punkt bringen. Wenn man jetzt beispielsweise die Formex Essence Legera Modelle bringt, also ich würde es jetzt aus meiner subjektiven Sicht als das aktuelle Zugpferd der Marke bezeichnen wollen, da liegen wir im Durchschnitt unter 2.000 € und haben die Möglichkeit, mit dem CEO zu sprechen, beziehungsweise auch sehr transparent mal Interviews zu hören. Der ist ja auch sehr offen und sehr kommunikativ in seiner Art. Also ich hatte ihn auch schon die Ehre, die Manufaktur besichtigen und den Raphael interviewen zu dürfen. Man fühlt einfach irgendwie so eine gewisse Verbundenheit, weil da niemand sitzt. Ich spreche jetzt aus meiner Sicht, das mögen andere anders sehen, weil da jetzt niemand sitzt, zugeknöpft, den obersten Hemdkragen zu, Krawatte so ganz korrekt. Das brauche ich nicht. Ich habe lieber jemand, der mit mir auf Augenhöhe locker spricht und wo ich glaube, der ist authentisch, der ist ehrlich. Das heißt nicht, dass die anderen es nicht wären, aber es ist einfach mal eine lockerere und trotzdem irgendwie verbindlichere Herangehensweise, als ich es vom klassischen Konzessionär her kenne.
Das stimmt, ja. Ich glaube, mit authentisch, Authentizität hast du ja ein richtiges Stichwort gebracht. Ich finde, egal ob online oder persönlich, dieses authentische Rüberkommen, nicht wie es immer wieder versucht wird, du hast vorhin Rolex angesprochen, das kann ich nur bestätigen, gefühlt im Auftreten über dem Kunden zu stehen. Das finde ich mal ganz, ganz schlecht. Und hier also auf eine Wellenlänge, auf die Wellenlänge der Kunden oder der verschiedenen Kundenklientels zu kommen, halte ich für das Allerwichtigste. Und wenn man dann noch die Wahl bietet oder die Möglichkeit bietet, persönlich vor Ort zu kaufen oder auch mal, wenn es nicht anders geht, Bereich Videoberatung oder ich glaube, du hast Altherr angesprochen, mit Juwelier Altherr habe ich ja auch mal eine Spezialreihe gemacht, der Uhrentalk, die 3 Folgen. Da wird schon recht viel getan und da überlegt man sich auch recht viel. Und das ist für mich etwas, was ich auch von einem Juwelier von heute erwarte, dass man versucht, sich in seine Kunden hineinzuversetzen und die auch unterschiedlich zu bedienen. Also ich sage mal jetzt, der junge Käufer, der ist wahrscheinlich auf jeden Fall zufrieden, wenn er auch die Möglichkeit kriegt, mal in Instagram beraten zu werden, Fotos geschickt zu kriegen, bevor er online kauft. Manch anderer möchte vielleicht lieber vor Ort und da ist es wichtig, darauf einzugehen.
Ja.
Meine Frage an dich an dieser Stelle. Wenn du dir einen Kauf vor Ort malen dürftest, wie würde der aussehen?
Boah, schwierig. Also es wäre cool, wenn das Ambiente eins ist, das nicht gewöhnlich ist. Ob das jetzt im klassischen Sinne ein Raum ist, wie man ihn von klassischen Juwelieren kennt, oder ob es so ein bisschen fancy ist, wie es beispielsweise bei Hublot der Fall ist, ist mir letztlich egal. Man soll einfach merken, die Räumlichkeiten strahlen einen gewissen Charakter aus. Man ist nicht in einem 0815 Kaufhaus. Und dann finde ich es einfach entspannt, locker auf Augenhöhe mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin vor Ort mal ein bisschen Smalltalk zu halten. Ich brauche auch keinen Sekt oder so, ich trinke eh keinen Alkohol, mir reicht ein Glas Wasser, das ist vollkommen in Ordnung. Und einfach das Gefühl zu haben, ey, da ist jemand auf Augenhöhe, man versteht sich, man kann über verschiedene Uhrenthemen, vielleicht auch über ein bisschen Privates reden. Und was ich mir halt wünschen würde, was ich ganz, ganz arg vermisse bei nahezu jedem Konzessionär, was aber einfach die Strukturen dieser Industrie nicht hergeben, Zuverlässigkeit. Und zwar nicht nur, wenn ich vor Ort bin, sondern auch hinsichtlich eventueller Lieferdaten. Hinsichtlich eventueller Daten, wann meine Uhr repariert wird oder wann meine Uhr aus der Revision kommt. Das einfach mal zuverlässig gesagt zu kriegen, das wäre ein Traum. Aber das ist halt kaum möglich, leider, aufgrund der Hersteller auch.
Ja, das stimmt. Gerade was das Einsenden von Uhren betrifft, da habe ich persönliche Erfahrungen mit Breitling gemacht, die war weniger gut.
Okay.
Also da habe ich doch echt lange drauf warten müssen und mein Konzessionär hat etliche Mal nachgefragt und ich sag mal, wie formulieren wir das? Unzureichende Antworten bekommen an dieser Stelle, ja. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, Zuverlässigkeit. Und ja, ich glaube, wenn man sich was Besonderes kaufen will, dann will man ja auch in dem Moment, wo man das kauft und wo man vor Ort ist, auch spüren, dass man gerade so einen Schritt raus aus dem Alltag macht,
Ja,
ne?
genau.
Wenn da alles so, du sagst, du hast es jetzt mit Kaufhaus verglichen, aber da hast du absolut recht. Also man will da einfach sich in dem Moment dem widmen können, was man dann tut. Und also mir persönlich, kannst du ja gerne mal erzählen, ob es dir ähnlich geht. Wenn ich mir eine neue schöne Uhr geleistet habe, dann kommt so, wenn ich im Auto sitze, plötzlich so dieser Gedanke, hätte das jetzt wirklich sein müssen? Und ich glaube, ein guter Konzessionär, ein gutes Kauferlebnis sorgt dafür, dass man hinterher im Auto sitzt und denkt, jawohl. Das war's jetzt, ja.
Ja, sehe
Und
ich ganz genauso.
Liebe bei dir.
Das ist ganz genau. Also
Okay.
immer wenn ich, es ist egal, ob es eine Uhr oder was anderes ist, immer wenn ich was kaufe, was für mich verhältnismäßig teuer ist und wo es weh tut im Geldbeutel, das auszugeben, dann denke ich so die ersten 2, 3 Stunden danach so, Scheiße, das hätte es eigentlich echt nicht sein müssen. Und je weniger dieses Gefühl aufkommt, desto besser war das Kauferlebnis, ja.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung davon. So kann man das sagen, richtig. Das Kauferlebnis vor Ort haben wir haben schon ein paar Beispiele herausgestellt. wie wir uns oder beziehungsweise was es so am Markt gibt, was wir wissen. Hier natürlich an meine Zuhörer immer die Frage, wenn ihr irgendein besonderes Kauferlebnis hattet oder allerdings auch irgendein Juwelier, ein Konzessionär habt, der irgendein ganz besonderes Medium anbietet, über das er verkauft oder wie er verkauft, dürft ihr mir gern mal zusenden und dann berichte ich natürlich gern darüber. Zurück zum Thema. So fast abschließend würde ich noch in den Raum stellen, beziehungsweise mal das Thema anstoßen. Was siehst du so die größten Punkte, die Juweliere aktuell ändern müssen, um auch, ich sag mal, für die Generation uns und darunter interessant zu werden und interessant zu bleiben im Zweifel?
Also definitiv, das sage ich jetzt, weil ich mich einfach in diesem Kosmos gerne und auch teilweise ja eben mittlerweile beruflich bewege, internetaffiner, Social Media affiner, einfach bessere Auftritte nach außen hin, nicht nur die eigene Firmenwebsite pflegen, sondern auch mal einen Instagram-Account sinnvoll bespielen, mit Aufwand, mit Redaktionsplänen, mit guten Kameras. Also ich finde Cologne Watch beispielsweise, ob man die jetzt mag oder nicht, die machen das als Gebraucht- oder Grauuhrenhändler exzellent, weil die sind jedem in diesen jüngeren Generationen ein Begriff. Wie gesagt, ob man das Auftreten jetzt gut oder schlecht findet und ob man die Ware gut oder schlecht findet, stelle ich komplett außen vor. Aber die sind jedem ein Begriff und jeder denkt in irgendeinem Video mal, ach, das Thema war jetzt eigentlich ganz spannend. Also diesen Auftritt, das fände ich cool, wenn das einfach mehr nach außen getragen wird, auf Internet-Social-Media-Ebene, vor Ort, finde ich es ganz, ganz wichtig. Natürlich, wenn da jetzt jemand in dreckiger Jogginghose reinläuft, das muss auch nicht sein. Aber nicht die Leute direkt nach Alter und oder Aussehen beurteilen, sondern einfach mal locker und unvoreingenommen auf die Leute zugehen. Und vielleicht will derjenige, der erst 17 ist, aber das Geld von Haus aus hat und eigentlich eine Rolex bestellen wollte, wenn man nett mit ihm quatscht, nicht mehr die Rolex, die eh nicht lieferbar ist, sondern dann eine coole Omega Seamaster oder so. Einfach auf die Leute mehr eingehen, das würde ich mir wünschen, gerade unabhängig vom Alter.
Also da kann ich dir an dieser Stelle absolut nur zustimmen und ich finde, das kann man fast nicht schöner ausdrücken. Also bin ich an dieser Stelle auch mal der Schweigende. Im Podcast immer gut, ich weiß. Nein, also ich finde, wir haben das Thema sehr gut umrandet. Ich hoffe, wir haben den Zuhörern mal vermittelt, was für uns ein Uhrenkauf ja, in uns erzeugt, nennen wir es mal so. Und auch die kritischen Punkte angesprochen, die Juweliere ändern können, ändern müssen vielleicht, je nachdem, was sie auch selbst erreichen möchten. Ich werde mich in einigen Folgen noch mit Juwelieren beschäftigen und auch Interviews mit Juwelieren selbst führen und alles, was wir heute besprochen haben, zusätzlich zu den Fragen meiner Zuhörer natürlich, auf jeden Fall mitnehmen und auch mal ganz frech nachfragen, wie das denn da so läuft, ja.
Das wird spannend, da freue ich mich drauf.
Ja, also man muss ja auch manchmal ein bisschen nachhaken. Man darf sich ja nicht immer nur journalistisch Freunde machen, habe ich mal kürzlich irgendwo gelesen.
Ja, einfach faktenbasiert, solange es begründet ist, kann man alles fragen. Ob man eine Antwort kriegt, ist die andere Sache. Aber fragen kann man ja.
Genau, ja, das stimmt. Das macht ja vielleicht auch den guten Juwelier von heute aus, dass er sich auf neue Medien wie Podcast einlässt. Und da auch Rede und Antwort steht. Ja, vielleicht auch ein Punkt, den wir sogar jetzt mit aufnehmen können.
Definitiv. Ich meine, das ist ja auch ein relativ neues Medium, löst bei manchen das Radio komplett ab, löst bei manchen auch YouTube und das Fernsehen teilweise ab. Und die Juweliere, die sich jetzt schon darauf einlassen, die sind auf jeden Fall auf dem Sektor in meinen Augen Vorreiter, definitiv.
Das auf jeden Fall. Also zusammenfassend können wir sagen, haben wir heute gelernt, dass das Kauferlebnis vor Ort doch ja im Zeichen dessen stehen muss, was ich da kaufe und was ich auch ausgebe letztlich. Es muss einem aus dem Alltag herausholen und einfach dafür sorgen, dass ich mich wahnsinnig darauf freue, was ich da gerade kaufe und es auch hinterher nicht bereue und es mich erst, ja, und es mir erst schön sehen muss, sondern glücklich und zufrieden auf alle Zeit sozusagen damit herumspaziere. Und die Juweliere von heute müssen sich auf jeden Fall im Bereich Social Media deutlich offener, aber, und das hast du ja auch so schön angesprochen, auch professionell zeigen. Mal ebenso nebenbei ist das nicht gemacht. Wem erzähle ich das? Also das muss schon mit dem entsprechenden Equipment gemacht werden, muss auch professionell aussehen. Ich meine, was wäre es auch? Da fotografierst du ein Hublot mit einer 0815-Kamera und lädst es mal irgendwie so zwischen Tür und Angel im Halbschatten auf Instagram hoch. Das wäre der ganzen Sache ja nicht gerecht. Ne?
Genau, ja.
Genau. Und ja, ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass, wie du auch gesagt hast, dass einfach die Juweliere, die Verkäufer, die es ja letzten Endes sind, auf ihr Kundenklientel eingehen und sich auch den jüngeren Menschen über Social Media, aber auch vom Verhalten her, ja, anpassen und Vorurteile ablegen. Weil bevor man mit jemandem gesprochen hat, kann man sich in der Regel kein Urteil über jemanden bilden. Und das hast du ja im Prinzip auch so gesagt. Und ja, habe ich was vergessen in meiner
Ich
Zusammenfassung?
kann dem nur zustimmen. Ich glaube, das war sehr gut abgerundet, alles nochmal in Kürze wiedergegeben, was wir gesagt haben. Definitiv.
Super. Dann die letzte Frage von mir für heute, die meine Zuschauer, ich sage immer Zuschauer, ihr seid natürlich Zuhörer. Ihr könnt euch natürlich mein Logo währenddessen anschauen, aber gut. Meine Zuhörer oftmals interessiert und auch immer wieder nachgefragt wird. Was hast du gerade für eine Uhr am Arm?
Ich habe sie tatsächlich in dem Falle unbewusst schon erwähnt. Und zwar ist es die Formex Essence Legera mit dem Carbon-Zifferblatt. Die war jetzt, die habe ich am Lederband. Die war im Sommer für mich nicht so oft am Arm. Ich trage Leder nicht so gerne, wenn draußen die Temperaturen entsprechend heiß sind. Jetzt habe ich die neulich sozusagen wieder neu für mich entdeckt, weil ich einen Blogbeitrag über diese Uhr geschrieben habe. Und seitdem ist die jetzt jeden Tag wieder am Arm.
Das ist gut. Ein Lederarmband, ich verstehe ich absolut, das ist im Sommer etwas schwierig, gerade wenn es so heiß ist. Aber ja, die Uhr kenne ich. Ich habe sie auch schon gesehen. Korrigiere mich, die gibt es auch in so einem leichten Goldton, oder?
Im Zifferblatt, es gibt eine aus Vollgold tatsächlich, eine limitierte Auflage. Ansonsten
Ja.
sind die Varianten, die ich jetzt kenne von der Legera, das ist ja im Prinzip die Unterlinie der Essence, sind alle aus so einem Carbon-Verbundswerkstoff. Die sind halt ultra leicht, die wiegt, glaube ich, 50 Gramm ohne Armband. Und das ist alles dunkel gehalten. Die Zifferblätter variieren dann aber wieder.
Okay, muss ich mir tatsächlich mal anschauen. Ihr seht bzw. ihr hört, den Flo kann man einladen und macht innerhalb von 5 Minuten ein Review zu einer Uhr. Ne? So
Mal
funktioniert das
besser, mal
heute, ja?
schlechter, ja.
Passenderweise, du hast es angesprochen, im Sommer Lederarmband eher weniger. Jetzt, wo es Herbst und nass wird, passt man sich an. Ich greife diese Gedanken mal gerade auf. Passend zum heutigen sinnflutartigen Wetter, zumindest hier, wo ich gerade bin, habe ich eine Taucheruhr
Passend.
an. Genau, ja. Ja, ich sag mal, Einstall-Luxusbereich hier die Longines Hydro Conquest mit dem schönen grünen Ziffernblatt.
Sehr schön.
Es musste auf jeden Fall mal noch eine Uhr in grün sein und da ich mich, wie du schon gesagt hast, mal vom Preis abgesehen bei dem einen oder anderen Konzessionär nicht anstellen möchte, für eine Taucheruhr mit grünem Blatt und grüner Lunette zu biegen, wobei die ist ja jetzt eh aus dem Programm genommen, die
Die
Hulk, für
halt
alle, die
genau.
nicht wissen, auf was ich anspiele, ne? Ja, habe ich mich in dem Fall dann für die Longines entschieden. Super.
Sehr gute Wahl, finde ich auch eine klasse Uhr. Habe ich gerade neulich tatsächlich auch einem Abonnenten empfohlen, der gefragt hatte.
Ja, also ich finde, sie bringt alles mit, was eine Taucheruhr mitbringen muss. Also ist natürlich auch zertifiziert. Ein paar Abstriche muss man beim Band beziehungsweise bei der Schließe machen, meines Erachtens. Aber dann muss man auch auf dem Teppich bleiben. Wir zahlen hier keine 3.000, 4.000 Euro, sondern sind, ich sag mal, je nach Konzessionär und Preis, den man so kriegt, ein bisschen über 1.000 beziehungsweise 1.000 bis 1.300 unterwegs, da muss man einen Ticken irgendwo verschmerzen, denke ich.
Ja. Aber solange die Uhr passt, ist doch alles gut.
Das stimmt auf jeden Fall. Super. Dann bedanke ich mich bei dir für das tolle Gespräch und das ja sehr interessante und auch, wie ich finde, informationsreiche Gespräch für meine Achtung Zuhörer. Jetzt habe ich es verstanden. Und ja, also es hat mir große Freude gemacht. Es ist mit dir sehr angenehm. Und die Links zu YouTube und deinem Blog, die findet ihr auch gleich dann in der Beschreibung des Podcasts. Und ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall war es ein sehr angenehmer Gesprächspartner und das muss natürlich nicht das letzte Mal gewesen sein an dieser Stelle. Und liebe Zuhörer, ich wünsche euch, egal von wo und wann ihr zuhört, eine gute Zeit. Bleibt mir auf jeden Fall gesund und hört weiter fleißig zu. Liebe Grüße, euer Daniel, macht's gut. Hallo liebe Uhrenfreunde, hier bin ich nochmal im Anschluss an diese Podcast-Folge. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken. Ihr leistet einen tollen Support, teilt meine Folgen, abonniert auch fleißig auf allen möglichen Plattformen, wo ihr auch diesen Podcast hört. Und ich finde den Austausch mit euch klasse. Er ist stets höflich und immer ein großer Mehrwert steckt dahinter. Egal, ob ihr mir in Facebook schreibt oder auf Instagram, der eine oder andere meldet sich auch per E-Mail, das finde ich schön. Dieses Medium darf man ja nicht ganz vergessen. Und ich habe tolle Fragen, tolle Anregungen von euch. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ich würde mich freuen, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr diesen Podcast fleißig abonniert, denn natürlich seid ihr als meine Community das Wichtigste. Und immer wenn ihr dabei seid, beziehungsweise wenn ihr direkt von eurem Podcast-Anbieter die Meldung bekommt, ich habe eine neue Folge hochgeladen, ist das doch das Schönste. Oder etwa nicht? An dieser Stelle, ihr könnt mich finden in Facebook unter alles rund um die Uhr minus Passion for Watches Germany. Ebenso findet ihr mich auf Instagram at Passion for Watches Germany, auch dort. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine absolut gute Zeit. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Zuhören, euer Daniel.